Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Tagesgespräch.
Herr Fluri, im letzten Jahr sind in der Schweiz eben die 560 Kilo Kokain von der Polizei und vom Zoll beschlagnahmt worden. Das ist ein Rekord. Ist es auch viel, wenn man schaut, wie viel Kokain das in der Schweiz eben konsumiert wird? Das sind ja bis zu 10 Tonnen.
Man hat international so ein Berechnungsmodell. Man sagt, dass Zoll und Polizei zwischen 2-10% vom gesamthaft importierten Kokain kann schnappen. Wenn man anschaut, die Schweiz ein Konsummarkt, weniger Transitstaat, da kann man davon ausgehen, dass wir in der Schweiz vielleicht etwa 5% dort beschlagnahmen. Wenn man so die langjährigen Sicherstellungsmengen anschaut, dann gibt das einen geschätzten Jahresverbrauch von 6 Tonnen, vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht bis 10 Tonnen.
Also es ist ein schöner Erfolg, die 560 Kilo, aber letztlich ein Tropfen auf den heißen
Stein. Es ist ein angesichts von der Gesamtmenge ein kleiner Teil, der beschlagnahmt wird.
Der Kokainkonsum hat in den letzten 10, 15 Jahren in der Schweiz zugenommen. Wie stark hat denn der eigentlich überhaupt zugenommen?
Das ist noch schwierig zu sagen. Wir verfügen nicht über Daten, die da ganz genau Aufschluss geben. Verantwortlich für die Erhebung über den Konsum, das ist das Bundesamt für Gesundheit.
Aber die Zahlen kennen Sie auch?
Die kenne ich auch. Die Fragen nach dem Kokainkonsum sind einfach ein bisschen schwierig. Wenn man im Telefon jemanden fragt, ob er Kokain konsumiert oder nicht, dann, wie es verboten ist und weil man sich auch schämt, sagt man eher, dass man nicht konsumiert. Also hat man da nicht sehr zuverlässige Zahlen. Das Bundesamt für Gesundheit hat aber eine Gesamtmenge an mutmaßlichen Konsumenten herausgegeben. Das sind 30'000 Personen, wo man annimmt, dass sie abhängigen Konsum zeigen. Und insgesamt etwa 100'000 Personen in der Schweiz, die aktuell Kokain konsumieren.
Also die gelegentlich beispielsweise am Wochenende Kokain konsumieren. Würden Sie dann, Herr Fluri, von einer Volksdroge reden?
Volksdroge insofern, dass es wirklich erhältlich geworden ist in der ganzen Schweiz und dass es vom Preis her einfach auch erschwinglich geworden ist. Wenn man die Preisentwicklung anschaut, Mitte 90er Jahre oder Anfangs 90er Jahre ist man auf Grammpreise gewesen von mehreren hundert Franken, 500-600 Franken. Der Grammpreis ist im Verlauf von den 2000er Jahren zusammengekracht auf noch 80 Franken, teilweise auch billiger. Das heisst, es ist wirklich verschwinglich geworden für breitere Schichten und der Handel hat sich auch in der ganzen Schweiz klar ausgedehnt.
Wie sehr spielt denn das eine Rolle, also dass der Preis so stark oben runtergekommen ist, dass eben auch mehr konsumiert wird, weiss man das? Gibt es da eine Preiselastizität von dem Angebot, wie man in der Wirtschaft würde sagen?
Das ist eine gute Frage. Qualität und Preis, das ist ein wichtiger Triebfeder vom Konsum, ganz klar. Also wenn es günstig ist und starke Wirkstoffgehalt, dann wird vermutlich mehr konsumiert, aber es ist nicht ausschlaggebend. Es gibt wirklich auch Modewellen, kulturelle, vielleicht auch wirtschaftliche Zyklen, die das eher fördern, dass man Kokain konsumiert oder nicht. Das ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube, Preisqualität ist ein Triebfeder und dann sicher auch die Verfügbarkeit. Es wird weniger konsumiert, wenn man es nicht an jeder Ecke kaufen kann. Davon gehen wir aus.
Wenn wir jetzt die 560 Kilo anschauen, die man beschlagnahmt hat, da ist heute Morgen auch gesagt worden, wie man das gemacht hat zum Teil, also wie man diesen Händler, diesen Kokain Zwischenhändler, am Schluss noch den Strassenhandel, weil man denen nachstellt, da habe ich gehört, eine Zahl, 5'000 Telefone hat man müssen überwachen, um auch nur einen von diesen Händlern können überführen, oder man hat einen Fall vorgestellt, wo jemand 13 Handys gebraucht hat, um die ganze Sache zu organisieren. Ist eine komplizierte Sache.
Es ist sehr kompliziert. Ein guter Teil von der Kommunikation läuft über Mobiltelefon. Da gibt es zum Teil private Gespräche und geschäftliche Gespräche, kodierte Gespräche. Und vielfach können die Leute auch mehrere Telefone verwenden und so weiter. Also das ist ein riesen Bütz, erstens mal all die Telefone zu erfassen, aber dann auch die technischen Überwachungsmaßnahmen zu finanzieren. Das geht stark ins Geld. Und schließlich müssen die Gespräche, gerade wenn sie in seltenen Dialekt geführt werden, müssen auch übersetzt werden. Und die Kosten für die Übersetzer, die sind, man kann sagen, gewaltig.
Also der Kampf gegen das Kokain kostet etwas?
Der kostet etwas, jawohl.
Kann man es vergleichen mit anderen Polizeiarbeit, wenn man es schaut, Kampf gegen Cannabis oder gegen Heroin?
Ich glaube, beim Heroin kommt man sicher auf einen ähnlichen Aufwand. Das sind einfach andere Gruppen am Werk, die muss man anders bearbeiten. Beim Cannabis kommt es darauf an, welche Ebene als man ansteuert, ob man den Kleinhandel angeht oder den Grosshandel. Ich möchte sagen, weil im Cannabis vor allem Schweizer tätig sind, braucht es zur Cannabisbekämpfung wahrscheinlich weniger Aufwand.
Sie haben vorhin gesagt, es sei eine komplizierte Sache, der Kokainhandel. Können wir vielleicht gleich schnell schauen oder können Sie skizzieren, mal, wie denn der Handel funktioniert? Also da gibt es mal den auf der Gasse, der Strassenverkäufer, das ist die Unterstufe.
Fühlen wir dort an. Ja. Also das ist sicher, dort wird der Kokainhandel für alle sichtbar. Für die Anwohner, für die Polizei, für Passanten. Vor allem im Strassenhandel sind Personen aus Westafrika tätig, die verkaufen dort Kleinportionen an Kokain. Das sind meistens Portionen zu 0,3 Gramm. Zum Teil lassen sie ja grössere Portionen raus, bis zu 9 oder 10 Gramm. Das ist aber nur der in der Öffentlichkeit sichtbare Teil des Kokainhandels. Daneben blüht das Geschäft natürlich auch in den Ausgangslokalitäten, in Bars, in Nachtclubs. Und wo wir auch einen starken Handel haben, ist im Bereich von Privatwohnungen. Leute, die aus ihren Wohnungen raus verkaufen. Oder dann gibt es auch Modelle, wo man per Kuriersystem Kokain in die ganze Stadt umliefert.
Also sozusagen kann bestellen per Telefon?
Kann bestellen per Telefon. Da sehen Sie, da gibt es x Absatzkanäle. Worüber wir heute informiert haben, das ist der Strassenhandel von diesen 0,3 Gramm Portionen oder einem Fingerling, so 9 Gramm, wo vor allem durch Personen von Westafrika verkauft werden.
Also Fingerling, das müssen Sie vielleicht erklären.
Fingerling, das sind quasi Schmuggelportionen, das sind grössere Paketli von etwa 5 cm Länge, 1,5 bis 2 cm Durchmesser. Das Kokain wird presst, dann umwickelt mit Plastik und in Kondom verpackt. Das Kokain in den Fingerling, das wird geschmuggelt, häufig durch dem, dass man schluckt. Das heisst, geschmuggelt im Magen-Darm-Trakt. Und das wird in den Absatzländern wieder ausgeschieden, vielleicht nochmal gestreckt und dann im Strassenhandel verkauft.
Damit sind wir eigentlich schon bei der nächsten Stufe, oder? Der Strassenhandel. Darüber ist dann eben die Kurier, also Zwischenhandel. Und der Zwischenhandel, der kommt vom Kurier, über einen Kurier meistens über. Und da haben wir heute Morgen, hat die Polizei da in Aarau gesagt, dass sei, ein Kurier beispielsweise, hat man gefasst, der hätte über ein Kilo Kokain in so Fingerlinge verpackt, in seinem Darm rein, eben geschmuggelt. Das ist dann die Ebene von der Zulieferer sozusagen, von der Kurier.
Das ist so. Also vor allem gerade die Westafrikaner, die im Drogenhandel tätig sind, die schmuggeln häufig eben versteckt im Magen-Darm-Trakt. Die unterhalten eigentlich zwei grosse Drehscheiben in Europa. Das ist einerseits ist das Spanien, dann aber Holland. Von dort aus steuern sie ein Kuriersystem, wo sie einfach Kokain in grossen Mengen in die Drehscheiben einführen, dort umpacken, verpacken und dann auch in Zusammenarbeit mit anderen kriminellen Gruppen oder Netzwerken fein verteilen in ganz Europa. Und die Feinverteilung, die erfolgt durch so bepackte Kurier, die Mengen mit sich führen, in Grössenordnung 1 Kilo, zum Teil weniger, zum Teil aber auch mehr. Wir haben Leute gehabt, die geschluckt haben, die über 1,5 Kilogramm transportiert haben. Und es muss auch vermerkt sein, dass natürlich mit dieser Transportart massive gesundheitliche Risiken verbunden sind. Wenn da etwas platzt, so ein Paket, dann resultiert das in einer Überdosis, die tödlich verlaufen kann.
Aber das heisst, es sind mehrheitlich Profis, die das machen. Das ist wirklich eine professionelle Organisation, die dahinter steckt.
Das ist schon so, das ist organisiert. Man muss die Drogen verpacken, man muss die Leute schulen, im Schlucken. Man muss vielleicht auch Medikamente auftreiben, die die Leute nehmen müssen, damit sie nicht schon unterwegs ausscheiden. Da gibt's ganz viel. Man muss auch schauen, dass man die Adressaten bekannt geben kann, ohne dass die Strafverfolgungsbehörden leicht dann auf die Schliche kommen. Also das braucht einen gewissen Organisationsgrad. Und die Afrikaner haben einfach gezeigt, die westafrikanischen Kokainhändler, die wir gesehen haben, die sind Meister in dem. In so flexiblen Strukturen, kulturell und sprachlich abgeschottet. Die haben wirklich in ganz Europa einen florierenden Kokainhandel betrieben und betrieben den bis auf den heutigen Tag.
Drehscheiben ist heute Morgen auch gesagt worden, sagen die Länder Spanien und Holland. Ist das immer noch so? Ist das schon lange so?
Das ist schon ein Zeitli so, aber es ist jetzt, ich fände es nicht richtig, dass man einseitig auf die drei Scheiben zeigt. Das sind Länder, wo verkehrstechnisch sehr gut angebunden sind, mit Westafrika, mit der Karibik, mit Südamerika, grosse Meereshäfen unterhalten, wo viel Waren umgesetzt werden. Das ist ein wichtiger Faktor. Also die brauchen die Verkehrsanbindungen in Produktions- und Transitstaaten, aber dann auch weiter in die Absatzmärkte. Ein weiterer Faktor, der auch wichtig ist, ist, dass es in diesen Ländern grössere Diaspora-Gemeinden gibt.
Also von Westafrikanern, Nigerianer, Ghanesen, die dort leben.
Oder auch Personen aus der Karibik oder Lateinamerikaner. Und die kriminellen Netzwerke, die nutzen die Diaspora-Gemeinden ganz gezielt aus, indem sie sich in diesen Lokalitäten, Clublokal und so weiter einnisten, verstecken und dort auch ihre kriminellen Aktivitäten entfalten.
Jetzt habe ich gelesen, es gibt eben Holland, Spanien als einen Punkt in Europa, aber die Routen, wenn wir dann in die Länder reinkommen, die verschieben sich ständig. Ich habe gelesen von einer Sahara-Route, wo man das Kokain auf kompliziertestem Weg durch die Wüste in einen Hafen transportiert. Wie sieht es da aus bei diesen Routen? Ändern die sehr schnell oder sind das schon seit Jahren immer etwa die gleichen?
So, von der, sagen wir, man kann die fast Autobahnen fürs Kokain nach Europa nennen, die Routen sind schon über mehrere Jahre stabil. Das ist sicher die direkte Lieferung übers Meer oder im Flugzeug aus Lateinamerika und dann Lieferungen nach Europa über Transitzonen Westafrika oder über Karibik. Das sind so die drei Hauptrouten. Ist natürlich klar, dass die Leute, die den Kokainhandel auf dieser Stufe betreiben, nicht auf den Kopf gefallen sind. Sobald sie feststellen, dass Kontrolldichte zunimmt, sobald sie Kokainlieferungen aufgrund von Zollsicherstellungen verlieren, wechseln sie sofort ihre Route, gehen dann anders durch, wechseln vielleicht auch das Vehikel, reisen anstatt im Flugzeug vermehrt im Zug. Oder sie greifen plötzlich auf andere Personen zurück, auf andere Ethnien, um ihren Kokainschmuggel zu verstecken. Also die sind hyper anpassungsfähig und passen sich sofort an.
Das heisst aber auch, für die Polizei ist es sehr schwierig, weil sie kann auch immer Druck machen und dann läuft die ganze Handel jetzt fürs Kokain in dem Beispiel noch immer anders durch.
Genau, ich glaube, man muss realistisch sein und sagen, man kann den Kokainhandel und den Kokainschmuggel sicher zu einem Stück weit bekämpfen, gänzlich verhindern, das kann man nicht. Man kann die Leute, die sich bereichern an der Sucht der Konsumenten, die kann man vereinzelt zur Rechenschaft ziehen. Man kann mit Polizeimassnahmen schauen, dass in einem Quartier wieder Ruhe einkehrt, indem man den Strassenhandel unterbindet. Man kann schauen, dass lokal die Verfügbarkeit von Kokain zurückgeht, wenn man gerade eine Strassenhändlerbande eingepackt hat. Aber der Konsum von Drogen, den kann die Polizei allein nicht unterbinden. Da braucht es wirklich Zusammenarbeit mit allen anderen Behörden auch. Man muss sich einfach bewusst sein, dass uns das Problem vom Drogenkonsum, das wird uns erhalten bleiben. Das steht fest.
Ist aber in dem Fall auch eine rechte Sisyphus-Arbeit. Wenn ich mir vorstelle, die Polizei, man kann ja lesen von diesen Kügel-Dealer, das ist die unterste Stufe auf der Straße, das ist an der Langstrasse, von St. Gallen haben wir heute den Fall gehört. Die Polizei greift punktuell lokal an einem Ort ein und dann geht es ein, vielleicht nicht einmal zwei Tage und es stehen einfach andere Kügel-Dealer dort.
Ich glaube, wenn man das Ziel würde setzen, dass man den Kokainkonsum völlig zum Verschwinden bringt, dann kann man wirklich tatsächlich von einer Sisyphusarbeit reden. Aber wir sind ja zufrieden mit dem, was wir machen. Wir erreichen eine verringerte Verfügbarkeit. Wir können vielleicht auch Einfluss nehmen, dass der Handel etwas kompliziert wird, dass die Preise ein bisschen steigen und dass etwas weniger konsumiert wird. Mit dem müssen wir uns wirklich zufrieden geben.
Ist das nicht ein ernüchterndes Fazit für jemanden, der jetzt bei der Polizei schafft, in der Drogenfrage schafft?
Ich glaube, es ist ein möglichst ehrliches Fazit. Man kann dort die Erwartungen in die Endlose schrauben. Es ist einfach so, dass der Balloneffekt vorhanden ist. Also das ist ein sehr lukrativer Markt, wo man sehr viel Geld kann verdienen. Wenn man noch einmal drauf drückt, dann weicht das einfach aus auf eine andere Route, auf eine andere Ethnie. Das ist schon so, aber das heisst nicht, dass man den Kampf nicht selbst führen. Das lohnt sich sehr voll. Man kann Leute zur Rechenschaft ziehen und das ist uns wichtig und das ist unser Auftrag.
Roger Fluri, Sie sind Experte für illegalen Drogenhandel bei der Bundeskriminalpolizei. Wie wird man das eigentlich?
Das ist noch eine gute Frage. ich bringe eine wissenschaftliche Ausbildung mit, ich bin Historiker. Ich habe mir dann an der Uni so eine Art ein sicherheitspolitisches Studium zusammengebastelt mit Völkerrecht und mit Politikwissenschaft und arbeite seit 2002 beim Bundesamt für Polizei in verschiedenen Funktionen. Und habe mich dann vor einigen Jahren in dem Drogenbereich spezialisiert.
Die offizielle Bezeichnung ist ja Analyst. Was tun Sie denn vor allem analysieren?
Ja, ich versuche, möglichst viele Daten verfügbar zu machen über Drogenkonsum, Drogenhandel und Drogenschmuggel. Meine Arbeit ist dann die Daten, die ich da unter meinen Händen habe, möglichst schnell können aufzubereiten und in Berichtform zu bringen. Berichte, die zuhanden von den politischen Behörden gehen, aber auch an die internationalen Organisationen, wo wir auch Verpflichtungen haben, um die kriminellen Aktivitäten aus der Schweiz auszumelden.
Und verstehen Sie sich denn da bei dieser Tätigkeit mehr als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder als Polizist?
Es ist ganz klar eher eine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich bin trotzdem bei gewissen operativen Vorgängen beteiligt, auch an dieser Arbeitsgruppe, so wie sie heute vorgestellt worden ist.
Also bei dieser Arbeitsgruppe, die jetzt eben in der Schweiz versucht hat, enger zusammenzuarbeiten, unter den Kantonen zusammenzuarbeiten, wie ist die Zusammenarbeit eigentlich gelaufen? Wie muss man sich das vorstellen?
Da kann man eigentlich von kleinen Mosaiksteinchen reden, die sich dann zusammensetzen zu einem Gesamtbild. Die Basis von dieser Projektgruppe sind zum Teil jahrelange Ermittlungen in den Kantonen, wo man sieht, dass im Strassenhandel sehr viele Westafrikaner tätig sind und dort grosse Mengen absetzen. Dann haben wir auch vom Grenzwachtkorps Meldung gehabt über viele, viele Schmuggler, die festgestellt werden. Das Phänomen ist also seit Jahren bekannt gewesen und hat einfach über die Länge her eher zugenommen. Bis das aus den Kantonen, notabene im Kanton St. Gallen, das Ersuchen gekommen ist, dass man auf Bundesebene etwas unternimmt.
Das war eigentlich ein Hilfeschrei gewesen, wenn ich das richtig gehört habe, heute Morgen.
Es war ein Ruf nach Unterstützung gewesen, das kann man so sagen. Das Modell von der Zusammenarbeit, das man jetzt gewählt hat, das läuft so, dass die Ermittlungen, die konkreten Fälle, die sind immer noch in den Kantonen. Und das Grenzwachtkorps macht weiterhin seine Arbeit, Kontrollarbeit an der Grenze und übergibt dann die sichergestellten Kokainmengen und die Schmuggler der zuständigen Polizeibehörden. Was die Bundeskriminalpolizei macht, ist, wir koordinieren die verschiedenen Verfahren in den Kantonen. Wir schauen, dass der Informationsaustausch optimiert wird. Wir schauen auch, wie Bedarf für Kantone, dass wenn sie Kontakt brauchen, im Ausland, bei Interpol oder Europol, dann müssen wir sie dort unterstützen. Und das Ziel von dieser Zusammenarbeit, von dieser gemeinsamen Vorgehensweise ist, dass man quasi auch die Falldaten von allen Kantonen dort auswerten und anhand von diesen Auswertungen neue Ermittlungsansätze erkennt. Wenn es geht, übergeordnete Strukturen.
Beispielsweise?
Dass man vielleicht anhand von Verkaufstätigkeiten von mehreren Strassenhändlern im Lieferant auf die Schliche kommt. Vielleicht auch im Lieferant in Holland oder Spanien. Das ist so das Ziel.
Das ist eine feine Arbeit. Wir haben es vorher schon ein bisschen angetönt. Sie haben vorher gesagt, es sei eine Arbeit, die auch ein bisschen etwas vom Sisyphus hat. Man kämpft gegen den Kokainhandel in dem speziellen Fall. Man schaut dort den Erfolg zu erzielen. Man erzielt es zum Teil eben die gut 500 Kilo, die man das letzte Jahr hat können beschlagnahmen. Das ist sicher ein Erfolg. Umgekehrt, Drogenfachleute sagen, der Zusammenhang zwischen der Repression und Konsum gibt es eigentlich nicht. Oder anders und einfacher gesagt, in der Schweiz, egal was die Polizei macht, es werden eigentlich immer gleich viel Drogen konsumiert.
Ich könnte jetzt böse sein und sagen, egal wie viel Prävention oder Therapie man betreibt, das ändert sich auch nichts. Also, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass sich alle Behörden von allfälligen Allmachtsfantasien verabschieden und einfach feststellen, dass die Drogenproblematik, die wird uns erhalten bleiben. Wir müssen schauen, dass wir die auf eine Art bewirtschaften oder behandeln, dass wir möglichst gute Resultate kriegen. Aber wir müssen davon ausgehen, dass einfach Drogenkonsum, der wird uns weiterhin begleiten.
Es gibt politische Kräfte, die sagen, legalisieren, dass man gewisse Drogen illegal behaltet, mache ich keinen Sinn. Was sagen Sie da dazu?
Also, soweit ich das beurteilen kann, ist die Legalisierung von Betäubungsmitteln, das heisst eine Gleichbehandlung mit anderen beliebigen Waren, das ist zurzeit in der Schweiz keine Diskussion. Und auch international. Das Suchtpotenzial und die Gesundheitsgefährdung sind einfach zu gross, damit man einzelne Substanzen gänzlich freigeben kann. Was in der Schweiz aktuell diskutiert wird, das ist das Ordnungsbussenmodell für Cannabiskonsumenten. Das heisst, dass man anstelle von einer Strafverfolgung einfach einen Ordnungsbuss erteilt. Ähnlich wie ein Verkehrsbuss. Und dann, was man in anderen
europäischen... Also, dass man etwas macht, um es faktisch entkriminalisieren.
Es ist nicht entkriminalisiert, denn es ist einfach, Bestrafung ist, sagen wir mal, effizienter und nimmt weniger Ressourcen in Anspruch. Das ist der Gedanke dahinter. Und vielleicht das andere, was man auch diskutiert, ist eine Entkriminalisierung vom Konsum von jeglichen Drogen. Das ist aber eine Diskussion, die mehr auf europäischer Ebene läuft. Da gibt es ein paar Staaten, die das umgesetzt haben, Portugal, Tschechien oder lateinamerikanische Staaten.
Aber das Wort entkriminalisieren, das dürfen Sie als Angestellte bei der Bundeskriminalpolizei eigentlich gar nicht brauchen?
Also, es ist nicht meine Aufgabe, mich da in die politische Diskussion hineinzumischen. Mir ist auch aus fachlicher Sicht, sind mir folgende Punkte noch wichtig. Das Völkerrecht, die internationalen Verpflichtungen, die setzen relativ enge Schranken, was man mit diesen Substanzen machen kann. Man kann nicht gänzlich alles freigeben. Also, das ist wirklich wie vorbestimmt. Und dann bin ich auch überzeugt, dass gewisse Substanzen verboten bleiben, auch in Zukunft, weil sie einfach zu gefährlich sind oder weil Gesundheitsrisiken nicht absehbar sind.
Also beispielsweise, weil die Jugendlichen oder noch Jüngere zu stark gefährdet sind.
Eben, an dem muss man regulieren, wer hat Zugang, wer nicht. Das ist eine riesen Diskussion. Mir ist auch wichtig, dass polizeiliche Interessen gewahrt bleiben, egal unter welchem Modell wir fahren. Das heisst, die Strafverfolgung von kleinen Mengen muss zum Beispiel auch weiterhin gesichert sein, wenn man möchte, den Strassenhandel bekämpfen. Das geht einfach ohne nicht. Wir merken also sehr viel Detailfragen um. Man geht schnell in Richtung von einer technischen Diskussion. Auf diese technische Diskussion freue ich mich eigentlich. Hingegen der ewig gleiche drogenpolitische Schlagabtausch, den haben, glaube ich, die meisten Beteiligten langsam gesehen. Das ist weniger die Frage in der nächsten Zeit.
Gut, die technische Diskussion, die können wir da selbstverständlich nicht führen. Die politische Debatte über die ganze Drogenproblematik wird weitergehen. Roger Fluri, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.